Als ein Zug einen großen Bahnhof verlassen wollte, begann der Schaffner, die Fahrkarten zu kontrollieren. Und als er zum ersten Gast kam und seine Fahrkarte anschaute, sagte er: Freund, ich glaube, Sie sind im falschen Zug. Aber, sagte der Mann, der Fahrkartenverkäufer sagte mir, dass dies mein Zug ist. Nur nach einer kurzen Diskussion beschloss der Schaffner, beim Kartenverkäufer nachzufragen, der vermutlich im selben Zug saß. Und es dauerte nicht lange, bis sich herausstellte, dass der Schaffner im falschen Zug saß. Wenn der Leiter sich verirrt hat, wie können dann die Mitreisenden sicher sein, dass sie auf dem richtigen Weg sind? Die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Was macht einen vorbildlichen christlichen Leiter aus? Wir sind beim Studium des ersten Thessalonicher Briefes bei dem zweiten Kapitel angekommen. Und der Apostel Paulus, der diesen Brief verfasst hat an die neuen Gläubigen in Thessalonich, freut sich über die Entwicklung dieser neuen Gemeinde. Er schreibt diesen neubekehrten Gläubigen einen sehr ermutigenden Brief und er lobt sie. Er lobt sie für ihr Werk im Glauben, für ihre Arbeit in der Liebe, für ihre Geduld in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird. Denn Paulus weiß, all diese Dinge sind Eigenschaften, die einen echten Glauben ausmachen. Und das freut ihn sehr. Der Apostel öffnet nun in Kapitel 2 sein Herz und erzählt diesen neubekehrten Gläubigen rückblickend, wie er und seine Mitarbeiter empfunden haben und unter welchen Umständen sie gearbeitet haben, als sie in Thessalonich ankamen. Das ist vermutlich jetzt ein halbes Jahr her, vielleicht ein bisschen mehr. Und damit appelliert er an seine Kinder im Glauben, seinem Beispiel zu folgen. Während wir also die ersten 12 Verse in Kapitel 2 lesen werden, werden wir sie nach und nach lesen, stellen wir uns die Frage: Was macht einen vorbildlichen christlichen Leiter aus? Nun, die erste Eigenschaft, die einen vorbildlichen Leiter ausmacht, ist die Leidensbereitschaft. Ein vorbildlicher Leiter ist bereit, Leiden um Christi willen in Kauf zu nehmen. Paulus sagt: Liebe Geschwister in Thessalonich, als wir bei euch ankamen, sprach äußerlich betrachtet alles dagegen, dass wir bei euch Halt machen und euch die frohe Botschaft des Evangeliums mit einem Lächeln auf dem Gesicht mit Überzeugung predigen. Alles sprach dagegen. Denn unser Besuch in Philippi Tage davor war ein Desaster, war ein Horrortrip. Ruchlose Menschen hatten nämlich Paulus und Silvanus mit Lügen beschuldigt, einen Aufruhr veranstaltet in dieser Stadt, sie auf den Markt der Stadt geschleppt, vor das Rathaus, und Lukas berichtet uns, was dann passierte. In der Apostelgeschichte 16, Abvers 22. Lukas sagt: Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Öffentlich auf dem Platz der Stadt vor dieser aufgebrachten Menge. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis, in Sicherheitsverwahrung und befestigte ihre Füße im Block. Das war erst wenige Tage vor dem Besuch des Apostels in Thessalonich passiert. Nach einem Eingreifen Gottes, später am nächsten Morgen, wurden die beiden dann aus dem Gefängnis entlassen und man bat sie, sofort die Stadt zu verlassen. Und so kamen Paulus und seine Mitarbeiter in Thessalonich an, gedemütigt, geschlagen, verwundet, mit sichtbaren Spuren dieser Misshandlung an ihrem Leib. Sicherlich konnten sie kaum schlafen vor Schmerzen. Jede Bewegung tat weh. Aber trotz dieser traumatischen Erfahrung, dieser schweren Leiden für Christus, fanden diese Männer in sich die Kraft, den Menschen das Evangelium mit freudiger Überzeugung zu predigen, zu verkündigen. Nun lesen wir die ersten zwei Verse aus unserem Text. Paulus sagt, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang, unser Ankommen also bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Leidensbereitschaft ist ein unverzichtbares Kennzeichen eines vorbildlichen christlichen Leiters. Paulus war ein Vorbild für viele weitere Christen, die er beeinflusst hat mit seinem Leben und die er zu Leitern erzogen hat durch sein Vorbild. Das Beispiel des Paulus muss die Thessalonicher sehr tief beeindruckt haben. Sie haben verstanden, dass wer nach solcher Misshandlung zu uns kommt und die Rettungsbotschaft von Jesus Christus mit einem freundlichen Gesicht, mit Lächeln, mit Überzeugung verkündigt, der muss es ernst meinen. Das kann kein Fake sein. Er hat ganz bestimmt keine versteckten, falschen Motive. Er meint es ehrlich und ernst. Und so haben diese jungen Gläubigen sehr schnell auch selber den Entschluss gefasst, auch selbst Leiden um Christi Willen nicht zu scheuen. Sehr schnell kam dann auch über diese jungen Gläubigen eine Welle der Verfolgung. Aber sie hielten Stand. Und Paulus lobt sie dafür in seinem zweiten Brief, in 2. Thessalonicher Kapitel 1, ab Vers 4 und sagt, darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes. Wir sind stolz auf euch und erzählen von eurem Vorbild den anderen Gemeinden wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Das ist ein Anzeichen, dass Gott gerecht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Nun, für Paulus und die ersten Christen war es eine Ehre, für Christus zu leiden. Ihr Vorbild steckte andere Gläubigen an und sie folgten ihnen. Sie folgten ihnen vor die Richter, in die Gefängnisse, in die Löwenarenen bis in den Tod. Auch die Philipper waren beeindruckt von Paulus und Silas und ihrer freudigen Leidensbereitschaft für den Herrn Jesus. Und auch sie, auch die erste Gemeinde in Mazedonien, Philippi eben, erlebten Verfolgung. Und Paulus ermutigt sie dann in seinem Brief an diese Christen im Philipperbrief Kapitel 1 ab Vers 29 und sagt, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Er gratuliert ihnen zu dieser Verfolgung, zu ihrer Bereitschaft zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Denn Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, während er den Brief an die Philipper schreibt. Nun, wer nicht bereit ist, Leiden für das Evangelium in Kauf zu nehmen, der ist für die christliche Nachfolge nicht geeignet. Unser Motto in diesem Jahr lautet, sei ein Jünger, mache Jünger. Damit wollen wir einander ermutigen, zunächst einmal wahre und echte Jünger Jesu zu sein, zu werden. Und das bedeutet, dass auch wir bereit sind, Leiden in Kauf zu nehmen für Jesus, wie immer sie auch aussehen mögen. Nachteile, ausgelacht zu werden, verfolgt zu werden, ja selbst den Tod. Aber im zweiten Schritt bedeutet Jüngerschaft, dass wir berufen sind, zu Vorbildern für andere zu werden und andere auch anzuleiten. Mache Jünger. Das ist ein Auftrag an jeden Christen, der bereits Jünger Jesu ist und ihm eine Zeit lang nachfolgt. Man könnte dieses Jahresmotto auch umformulieren. Lass dich leiten, werde Leiter. Wenn wir also heute über die Frage nachdenken, was einen vorbildlichen christlichen Leiter ausmacht, dann reden wir auch darüber, was jeden wahren Jünger Jesu, jeden Christen ausmacht. Dazu gehört zunächst einmal die Leidensbereitschaft. Nun, im alten Rom versammelten sich im ersten christlichen Jahrhundert und auch im zweiten zehntausende Menschen im Kolosseum, um zuzuschauen, wie Christen von Tieren zerfetzt werden. Es war ein Schauspiel. Und Paul Rader sagt über seinen Besuch an diesem berühmten Wahrzeichen in Rom, als er einmal da war, er sagt, ich stand unbedeckt vor dem Himmel, wo er sitzt, für den sie gerne gestorben sind. Und ich fragte mich, könnte ich heute Nacht für ihn sterben, um dieses Evangelium an die Enden der Erde zu bringen? Rader fährt fort, ich betete in dieser römischen Arena inbrünstig um den Geist eines Märtyrers und um das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen, so wie er in Paulus' Herzen wirkte, als er ihn in Handschellen nach Rom brachte. Diese frühen Christen lebten an der Schwelle des Himmels, nur einen Herzschlag von zu Hause entfernt, ohne Besitz, der sie zurückhielt. Was macht einen guten, vorbildlichen christlichen Leiter aus? Es ist erstens die Leidensbereitschaft und zweitens die Selbstlosigkeit. Ein vorbildlicher Leiter will Gott gefallen und keine Vorteile für sich gewinnen. In den nächsten Versen offenbart Paulus den Thessalonichern seine wahren Motive, warum er bei ihnen das Evangelium gepredigt hat. Und er weist entschieden falsche Beweggründe, die ihm und seinen Mitarbeitern manchmal unterstellt wurden, zurück. Lesen wir ab Vers 3. Denn er sagt, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter, versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Nun, in der damaligen griechischen und auch römischen Welt gab es sehr viele Wanderprediger, Wanderphilosophen, Rhetoriker, Künstler aller Art, die ständig unterwegs waren, von Stadt zu Stadt, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft, auf der Suche nach Anhängern, nach Geld, nach Abenteuer und nach Anerkennung. Und diese Motive, die Paulus hier aufzählt, diese falschen Motive und für sich entschieden verneint, diese Motive waren den Menschen damals in dieser Gesellschaft durchaus bekannt, auch diesen Christen in Thessalonich. Irrtum. Jemand verkündigt bewusst etwas völlig Falsches und führt die Menschen in die Irre. Unlautere Absichten, falsche Motive. Oft war es sexuelle Lust, die die Menschen bewegte, mit der sie unterwegs waren. Listiger Betrug, eine versteckte Absicht, die verschwiegen wird. Menschengefälligkeit, Menschen einen Gefallen tun, um für sich Vorteile herauszuschlagen. Paulus aber will nur Gott gefallen. Schmeichelworte, um Menschen für sich einzunehmen. Versteckte Habsucht, also ein Vorwand, um sich zu bereichern. Menschliche Ehre suchen, um Anhänger, Anerkennung zu erhalten. Und Paulus weist diese falschen Motive entschieden von sich. Nichts davon sagt, er hat mich bewegt. Nichts davon. Stattdessen offenbart er jetzt den jungen Gläubigen die wahren Motive seines Herzens. Und er sagt erstens, so verstehen wir ihn, motiviert in die Dankbarkeit für den Auftrag Gottes, Vers 4, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nichts kann einen Menschen mehr beflügeln als das Wissen, dass Gott selbst ihn berufen hat zu einem bestimmten Dienst. Dass es der Wille Gottes ist, dass er hier steht, wo er steht und den Auftrag Gottes erfüllt. Jesus Christus persönlich hatte Paulus beauftragt zum Apostel der Heiden, der Nichtjuden. Paulus konnte das niemals vergessen. Das war für ihn die größte Ehre, die er sich hätte vorstellen können. Und es war zweitens die Gottesfurcht, die ihn bewegte. Das Wissen um Gottes heiligen, durchdringenden Blick hinter die Fassaden, vor dem die Beweggründe des Herzens immer durchsichtig und transparent sind. Er sagt, nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Niemand von uns tut etwas oder unterlässt etwas zu tun, ohne ein unsichtbares Herzensmotiv zu haben. Auch wenn du es dir nicht bewusst machst, du hast immer ein Herzensmotiv, das dich zu etwas bewegt oder von etwas abhält. Und dieser Beweggrund ist das, was Gott immer vor allen Dingen interessiert. Was bewegt dich? Sind deine Herzensmotive rein? Gefallen sie Gott? Oder sind sie trügerisch, falsch, gottlos? Nun, die Motive eines guten christlichen Leiters sind von Selbstlosigkeit geprägt. Den Thessalonichern, wie später auch den Korinthern, konnte Paulus Folgendes sagen, im 2. Korintherbrief 4, Vers 2, sagt er, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Volle Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit. Ein guter christlicher Leiter zeichnet sich erstens durch Leidensbereitschaft aus, zweitens durch Selbstlosigkeit und drittens durch Liebe. Ein guter christlicher Leiter liebt die Menschen. Liebt die Menschen. Paulus sagt, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Es gab die reelle Gefahr, dass Paulus und seine Mitarbeiter durch die Verfolgung, die sehr schnell auch in Thessalonich entstand, tatsächlich sein Leben hätte verlieren können. Aber er nahm das ganz bewusst in Kauf, weil er die Menschen liebte. Die Liebe zu den Menschen hat Paulus zu einem Lebensstil fähig gemacht, voller Opfer und Entbehrungen. Er wurde ein völlig neuer Mensch. Er war ein Pharisäer in seinem alten Leben. Er trug eine Fassade. Er hatte strikte Regeln, die befolgte er. Und wer sich ihm in den Weg stellte, den räumte er aus seinem Weg. Aber jetzt wurde er zu einem flexiblen Menschen. Aus Liebe zu den Menschen. Um niemandem ein Hindernis auf dem Weg zu Gott zu sein, passte Paulus sich jetzt an. Was ein Pharisäer überhaupt nicht konnte, das widersprach seinem Naturell. Aber Paulus passte sich jetzt an, wo immer er das konnte, ohne Gewissenskompromisse einzugehen, natürlich. Den Juden sagt er, bin ich ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Schwachen ein Schwacher. Ich nehme alles in Kauf, ich bin flexibel, um Menschen zu gewinnen, um einige, vielleicht einige Seelen zu retten. Den Philippern und den Thessalonichern zum Beispiel erlaubte er, ihn mitzufinanzieren, zu unterstützen, weil sie das so sehr gerne wollten, von Herzen gerne wollten. Aber von den Korinthern nahm er kein Geld an, überhaupt keins, keine materielle Hilfe. weil er keinen Vorwand zu falschen Gerüchten und Unterstellungen liefern wollte, die offensichtlich im Umlauf waren in Korinth. Aus Liebe zu ihnen arbeitete er Tag und Nacht mit seinen eigenen Händen. Er war Handwerker, Paulus, außer dass er Theologe war. Er baute Zelte, er nähte Zelte und verkaufte sie. Und so arbeitete er und bewies ihnen so auf diese Weise, dass es ihm nicht um persönliche Vorteile ging, sondern um ihre Seelen. Er schreibt ihnen einen sehr bewegenden, sehr persönlichen zweiten Brief, diesen Korinthern, und beteuert ihnen, dass er sie wirklich liebt. 2. Korinther 12, Abvers 14, er sagt, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Paulus ist ein vorbildlicher christlicher Leiter. Die mazedonischen Gemeinden Thessalonich und Philippi scheinen dem Beispiel des Apostels sehr eifrig gefolgt zu sein und seine Zärtlichkeit und Hingabe erwidert zu haben. Paulus stellt sie den Korinthern zum Vorbild. Diese Korinther-Gemeinde war schwierig. Es gab Parteiungen in dieser Gemeinde, Vorwürfe gegen Paulus. Und Paulus schreibt ihnen in diesem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Abvers 1, er sagt, wir wollen euch aber, liebe Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Das sind eben Philippi und Thessalonich, die Gemeinden Mazedoniens. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Ist das nicht erstaunlich? Die tiefe Armut, es waren arme Menschen wirtschaftlich, hat die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe, die Spende und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben. Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zunächst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Es wird erzählt, dass Kyros, der Gründer des Persischen Reiches, einmal einen Prinzen und seine ganze Familie gefangen nahm. Und als sie vor ihn gebracht wurden, fragte er der Monarch diesen gefangenen Prinzen, was wirst du mir geben, wenn ich deine Kinder freilasse? Wenn ich dich freilasse, Entschuldigung. Was wirst du mir geben, wenn ich dich freilasse? Die Hälfte meines Reichtums, war seine Antwort. Und wenn ich deine Kinder freilasse? Alles, was ich besitze. Und wenn ich deine Frau freilasse? Eure Majestät, ich werde mich selbst hingeben. Kyros war von seiner Hingabe so berührt, dass er sie alle freiließ. Als sie dann nach Hause zurückkehrten, sagte der Prinz zu seiner Frau, hast du gesehen, was für ein schöner Mann Kyros ist? Mit einem Blick tiefer Liebe für ihren Mann sagte sie zu ihm, ich habe es nicht bemerkt. Ich konnte meine Augen nur auf dich richten. Auf den, der bereit war, sich für mich hinzugeben. Nichts ist so überzeugend und stark wie die Liebe. Der leidensbereite, selbstlose und sie von Herzen liebende Leiter Paulus wurde für die Christen in Philippi und in Thessalonich zu einem Vorbild, dem sie sehr gerne nachgeeifert haben. Und diese zärtliche Fürsorge des Apostels für die neubekehrten Geschwister ist wirklich tief bewegend und beeindruckend. Er ist einfach dem Vorbild seines Herrn Jesus Christus gefolgt, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und gesagt hat, wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Was zeichnet einen vorbildlichen christlichen Leiter aus? Viertens, es ist die Heiligkeit. Heiligkeit, ja? Ein vorbildlicher Leiter führt ein heiliges Leben und ermutigt die anderen Gläubigen, heilig zu leben. Lesen wir ab Vers 9 in unserem Text. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wenn Paulus schreibt, dass er heilig gelebt hat vor den Augen dieser Menschen in Thessalonich, dann meint er, dass er ein vorbildliches Leben geführt hat. Nein, er war nicht perfekt, er war nicht fehlerlos, er war auch nicht sündlos, aber er hat ein fehlerloses, ein vorbildliches Leben geführt vor diesen Menschen. Wir werden in der Bibel wiederholt dazu aufgefordert, heilig zu leben. Gott ist heilig und er will, dass wir seine Kinder ihm ähneln, dass wir uns von der Welt unterscheiden und dass wir Gott immer ähnlicher werden. Ein heiliges Leben, wie Paulus es den Thessalonichern vorgelebt hat, bedeutet erstens, dass es kein Doppelleben bei ihm gab. Kein Doppelleben. Keinen doppelten Standard. Es gab nicht den einen Paulus, der am Sonntag eine feurige Predigt von der Kanzel hielt und dann Montag bis Freitag schmutzige Geschäfte, krumme Geschäfte machen konnte als Zeltemacher. Das gab es nicht. Es gab nicht den einen Paulus, der den Menschen in die Augen sah, freundlich lächelte und sie segnete und dann hinter ihrem Rücken böse Gerüchte über sie verbreitete und schlecht über sie redete. Diesen Paulus gab es nicht. Ein heiliges Leben war für Paulus auch ein völlig durchsichtiges, transparentes Leben. Paulus hatte nichts zu verstecken. Vor Menschen und vor Gott war er transparent, offen und ehrlich. Und deshalb konnte er sagen, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Nein, Heiligkeit ist kein mystischer Heiligenschein über dem Kopf eines Gläubigen. Sie ist sehr praktisch. Sie hat oft mit Arbeit und Schweiß zu tun. Ja, mit Selbstverleugnung, mit Einsatz und Mühe für die Menschen, denen man dient. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, sagt Paulus. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Dwight Moody, der amerikanische Evangelist im 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt, ein heiliges Leben hinterlässt den stärksten Eindruck. Leuchttürme blasen keine Hörner, sie leuchten einfach. Heiligkeit, liebe Freunde, ist kein theoretisches Lernfach. Du kannst dich nicht auf einer Bibelschule oder einem theologischen Seminar einschreiben und das Fach Heiligkeit belegen und eine Prüfung ablegen und dann bist du ein Heiliger. Das geht nicht. Heiligkeit hat Gott selbst zum Vorbild. Gott allein ist heilig. Und Heiligkeit bedeutet, dass wir in Heiligung leben und Stück für Stück Gott ähnlicher werden. Es ist ein lebenslanger Prozess. Heiligkeit muss täglich gelebt werden, aber wenn sie gelebt wird, hat sie eine unheimlich starke Anziehungskraft. Der englische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat einmal gesagt, wie wenig doch Menschen wissen, die denken, dass Heiligkeit langweilig ist. Wenn man der wahren Heiligkeit begegnet, ist sie unwiderstehlich. Sie ist ein starker Magnet. Ja, das Vorbild eines heiligen Lebens ist ansteckend. Es ist herausfordernd und es weckt in den Menschen den Wunsch, auch selbst heilig zu werden. Das ist wahre Heiligkeit. Paulus hat den Thessalonichern ein heiliges Leben vorgelebt und das war ansteckend. Und er ermutigt sie, ihm nachzuahmen. Und er sagt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Die neu bekehrten Gläubigen haben gesehen, wie Paulus täglich dasaß und Zelte nähte. Vielleicht waren seine Hände wund davon, wir wissen es nicht. Er nähte Zelte, um sein eigenes Geld zu verdienen, und er sagt, er hat auch seine Mitarbeiter unterstützt mit seinem Handwerk. Und wie er während er arbeitete oder nach der Arbeit sich Zeit nahm für einen jeden Einzelnen von ihnen, um ihnen zu helfen, das Evangelium zu verstehen. Und das trotz der Spuren der Folter und trotz der Verletzungen. Und deshalb konnte er diesen Christen in seinem zweiten Brief an sie schreiben, 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Abvers 7. Er sagt, ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Nicht heilig leben, sondern ein schlechtes Vorbild für andere sind. Wandeln, wie es Gottes würdig ist, der uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist der wahre Beweggrund zur Heiligkeit. Gott gefallen zu wollen. Der schottische Theologe John Brown hat einmal gesagt, die Heiligkeit besteht nicht in mystischen Spekulationen, enthusiastischer Inbrunst oder unbefohlener Enthaltsamkeit, zum Beispiel Mönchtum. Sie besteht darin, zu denken, wie Gott denkt und zu wollen, wie Gott will. Meine lieben Freunde, der bleibende Erfolg eines christlichen Leiters wird nicht an dem Ausmaß seiner Begabung gemessen. Nicht an seiner Rhetorik, nicht an der Größe seiner Gefolgschaft, nicht an seiner Beliebtheit oder Popularität. Der bleibende Erfolg eines christlichen Leiters wird an der Heiligkeit seines Lebens gemessen. Der bleibende Erfolg eines christlichen Leiters wird an der Heiligkeit seines Lebens gemessen. Paulus hat seinen heiligen Wandel nicht nur zeitweise geführt, nicht nur als notwendige Übung vor den Menschen. Heiligkeit war sein ganz normaler, alltäglicher Lebenswandel, sein Lebensstil. Und wie dieser Lebensstil praktisch aussah, schildert er zum Beispiel den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 11. Er sagt, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Wie ein heiliger Lebenswandel praktisch aussieht, was er bedeutet, hat kaum jemand so intensiv und so lange von Paulus erlebt wie die Ältesten in Ephesus. Paulus arbeitete und lehrte in Ephesus 3 Jahre lang. Sie kamen durch ihn zum Glauben, diese Pastoren einer großen Gemeinde in Ephesus. Und er hat sie eingesetzt als Pastoren und Leiter. Und dann versammelt er sie zum letzten Mal am Hafen von Ephesus vor seiner letzten Reise nach Jerusalem. Und er verabschiedet sich von ihnen mit diesen Worten. Apostelgeschichte 20, ab Vers 33. Er sagt, Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten, also auch für sein Team, gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Was macht einen vorbildlichen christlichen Leiter aus? Leidensbereitschaft, Selbstlosigkeit, Liebe und Heiligkeit. Und was einen vorbildlichen christlichen Leiter ausmacht, liebe Freunde, ist das, was auch jeden Jünger Jesu ausmacht. Unser Jahresmotto lautet, sei ein Jünger, mache Jünger. Um andere zu Jüngern machen zu können, müssen wir reife Christen und vorbildliche Leiter sein. Du und ich, jeder von uns ist gefragt. Leiterschaft, Führung sind für die menschliche Gesellschaft, für den Staat, für die Familie und auch für die Gemeinde von herausragender Bedeutung. Ohne Führung ist der Mensch wie ein Schaf ohne Hirten. So sind wir Menschen geschaffen. So funktioniert unsere Gesellschaft. Es geht nicht ohne Führung und ohne Leitung. Die Bibel sagt, durch Mangel an Führung geht ein Volk zugrunde. Gott hat deshalb in seiner Weisheit Führung und Leiterschaft in allen Bereichen des menschlichen Lebens verordnet und eingesetzt. Deswegen gibt es Regierung, deswegen gibt es Vater und Mutter, deswegen gibt es den Chef auf der Arbeit, deswegen gibt es Gemeindeleitung. Die Gemeinde Jesu braucht weise Leitung. Und zwar auf allen Ebenen, in allen Bereichen des Gemeindelebens. Und deshalb mein Appell heute an dich ganz persönlich, heute Morgen, sei ein Jünger, mache Jünger. Lass dich leiten, werde Leiter. Du ganz persönlich, ja, du bist gefragt. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und andere anzuleiten, andere zu Jüngern zu machen. Gott braucht dich, um neu bekehrte Menschen anzuleiten oder Menschen, die noch auf dem Weg sind zu Christus. Und sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, ich bin zu alt. Sage nicht, ich bin zu arm, zu unbedeutend. Gott kann mich nicht gebrauchen. Du musst wissen, Gott hat immer ganz normale, einfache Menschen berufen und gebraucht, um seinen Plan, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Menschen wie du und ich. Paulus sagt den Korinthern, seht doch eure Berufung an, Brüder. Schaut euch an. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Professoren vielleicht, nicht viele Philosophen, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt, in den Augen der Welt. Das Niedrige hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wenn du dich in dieser Liste wiederfindest, dann bist du gemeint. Gott beruft dich. Diese Gemeinde braucht dringend vorbildliche Leiter. im Bereich der Kinder- und der Nachwuchsarbeit, im Bereich der Teenager- und der Jugendarbeit, im Bereich der Männer- und der Frauenarbeit, in der Kleingruppenarbeit, in der Seelsorge, in der Diakonie, im Pastorendienst, im Küchendienst, bei den Taufpatenschaften, im Dienst der Evangelisation und der Weltmission. Vorbildliche Leiter werden dringend gebraucht. Leiter, die sich durch Leidensbereitschaft, Selbstlosigkeit, Liebe und Heiligkeit auszeichnen. Es kann sein, dass Gott dich nicht dort gebrauchen wird, wo er deinen Bruder oder deine Schwester gebraucht. Lass Gott darüber entscheiden. Du bestimmst nicht deinen Einsatzort. Gott wird den bestimmen. Stelle du dich Gott zur Verfügung und Gott wird dich gebrauchen. Amen.